Betrachtung der Maria ist vorbildlich in ihrer Demut, in ihrer Liebe, in ihrer Hingabe, in ihrem Gehorsam. Und die Maria spricht ja Worte aus, die wir ja im ersten Buch Samuel lesen. Und zwar diesen, ja, das sogenannte Magnificat. Das ist ein lateinischer Ausdruck für das Loben des Herrn. Die Hanna hat das als erstes ausgesprochen. Und Maria hat fast genauso diesen Lobpreis übernommen. Aber wie ist es hin zu dem Lobpreis gekommen? Und damit wollen wir uns heute Morgen einmal beschäftigen, aus 1. Samuel, Kapitel 1. Ich lese uns einige Verse vor. Es war ein Mann in Ramatian-Zophim vom Gebirge Ephraim, sein Name Elkana, der Sohn des Jehoam, der Sohn Elius und des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufus, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Die Name der einen war Hanna, der Name der anderen Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus der Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinas, Priester des Herrn. Es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Peninna und alle ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zugekommenen Anteile an dem Opfer. Aber Hanna gab er das Doppelte, denn Hanna hatte er besonders lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin Peninna reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr um Jahr, immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte Hanna und aß nicht. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu Hanna, warum weinst du und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz so betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Soweit diese Stelle. Ja, soweit kann es kommen, so tief kann man auch in der, wie sagt man, in der seelischen Struktur kommen, die Umstände. Ich will euch zu Beginn eine Geschichte mal erzählen. Als junger Mann war ich unterwegs mit meinem Chef, wir waren bei einem Kunden und konnten uns nicht einigen über die neuen Konditionen. Und dann rief der Einkäufer in unserem Beisein, mein Kollege war mein Vorgesetzter und ich war so relativ neu, rief er unseren obersten Boss an und sagte, wissen Sie, hier ist ein Herr sowieso, also unseren meinen Chef vor Ort, und ein Herr, damit meint er mich, das ist der Herr, ja, der ist von untergeordneter Bedeutung. Bah, das hat gesessen, nicht? Untergeordneter Bedeutung, ja. Ich habe, ja, das sind so Sätze, die vergisst man nicht, ne? Also, ich bin von untergeordneter Bedeutung. Das gebe ich mal hier so weiter. Nicht? Das ist unser Stellenwert. Ja, und sind wir alle wirklich von untergeordneter Bedeutung? Ja, das mag schon im Einzelfall sein. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, die Bibel sagt uns, jeder Mensch ist ein von Gott grundsätzlich geliebter Mensch. Jesus hat sein Leben am Kreuz für alle Menschen gegeben. Für alle, auch die, die nichts von ihm wissen wollen. Aber es wird nur flüssig, das Heil, durch Annahme dieses Erlösungswerkes. Der Mensch untergeordnet. Wir neigen immer dazu, den anderen klein zu machen, nicht? Um selbst groß zu sein. Im Zweiten Weltkrieg sagte man, was kostet ein Soldatenleben? Die Zyniker sagten dann, als die Verluste immer größer werden, ein Soldatenleben kostet 7 Pfennig. Ja, wieso 7 Pfennig? Ja, so viel kostet eine Drucksache von der Reichspost. Dann steht dann für Führer und Vaterland gefallen. 7 Pfennig. So weit kann es auch kommen. Kalt, herzlos und scheinbar sinnlos. Ja. Aber zum Glück sagt das Wort Gottes, seine Kinder, Jesu Kinder, sind von ihm erkauft worden. Teuer, wertvoll. Mit dem kostbaren Blute Jesu Christi, so sagt es Petrus in seinen Briefen. Und er bleibt bei ihnen, bei den Untergeordneten, wie ich es auch bin, wie wir es alles vielleicht sind. Aber Der Herr ist bei uns und führt uns, leitet uns, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Aber noch mehr, sagt die Bibel, von denen, die an Jesus glauben, von denen sagt er, deren Name ist im Himmel eingeschrieben. Die haben jetzt schon eine himmlische Adresse. Und die Bibel lehrt es halt so, wir gehen immer durch das Tränental zum Quellenort. So sagt es Psalm 84. Wir gehen immer durch die Finsternis zum Licht. Wir wandeln nie alle auf Höhen. So, von einem Erfolg zum anderen. Nein, es geht doch mal durch die Pleite. Wir müssen auch lernen, mit Niederlagen und mit Krisen umzugehen. Hier in der Geschichte sehen wir, Gott schreibt nicht nur Geschichte, sondern Gott schreibt auch Heilsgeschichte. Und er knüpft hier an mit einem Mann aus Ephraim, Elkana. Und dazu haben wir gleich eine ganze Menge Fragen natürlich, wer dieser Elkana ist. Schon der Hinweis, es gab zwei Frauen, macht die Sache problematisch. Die Moslems dürfen ja bis zu vier Frauen nehmen. Also dann kann man sich vorstellen, was dann los ist, nicht? Also bei zwei Frauen hängt schon dauernd der Haussegen schief. Und obwohl Gott ja nur die Ein-Ehe geschaffen hat. Aber das geschah wohl unter der Zulassung Gottes. Und wir merken auch, wie schwierig das ist, mit zwei Frauen klarzukommen. Nicht? Das ist also gar nicht so einfach. Und wenn wir uns die Namen der Frauen anschauen, die eine heißt Penina, das ist übersetzt Koralle. Ja, und wenn wir uns die Eigenschaft einer Koralle mal vergegenwärtigen, eine Koralle, die ist im Wasser, die ist kalt, die ist scharfkantig, kann man sich ganz schön dran ritzen, und sie ist schön. Kalt und schön. Und Hanna heißt übersetzt, Moment, anmutig, reizend, lieblich, warmherzig. Wir merken schon den Kontrast, nicht? Penina hatte Kinder, das reichte dem Elkana ja. Aber die Wärme und die Zuneigung, die fand er bei Hanna. Und in diesem Spannungsverhältnis lebten die drei. Und Penina hatte ja Kinder, eine ganze Menge Kinder. Und die Hanna konnte jetzt täglich, kann man erleben, diese Demütigung, diese kleinen Schikanen, diese kleinen Nickeligkeiten von der Penina. Und damals eine Frau in Israel ohne Kinder, das galt als Schande, nicht? Also ist ja heute noch im Orient so, nicht? Eine Frau, die Kinder, vor allen Dingen Söhne hat, nicht? Das ist besonders angesehen. Und Hanna hatte keine Kinder. Der Herr hatte ihr Mutterleib verschlossen. Und wenn wir die Geschichte jetzt nicht weiterlesen würden, würden wir sagen, wie grausam kann Gott sein? Diese Frau leidet doch. Aber wir müssten besser die Frage stellen, wozu leidet sie? Und wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, sehen wir, Gott hat einen Plan mit der Hanna. Und nicht nur mit der Hanna, mit seinem ganzen Volk. Hier werden die Weichen gestellt zu dem zukünftigen Davidschen Königreich. Und durch das Davidsche Königreich werden die Weichen gestellt hin zu dem messianischen Königreich, zu dem wahren David, Jesus Christus, dessen Ankunft wir ja Weihnachten feiern. Hanna war kinderlos. Die Bibel sagt, oder Hiskia sagt das in Jesaja 38, zum Heile ward mir bitteres Leid. Der Herr Jesus selber ist über Gethsemane, Gabbata, Golgatha ans Kreuz gegangen, bevor er auferstanden ist und zum Himmel zur Rechten des Vaters geht. Und selbst in der Apostelgeschichte, den Vers hatte ich auch schon mal hier zitiert, Apostelgeschichte 14, Vers 22 heißt es, durch viel Trübsal müssen wir, die Kinder Gottes, in das Reich Gottes eingehen. Also, wir bewegen uns über Kopfsteinpflaster mit vielen Schlaglöchern. Das ist unser Lebensweg. Nicht immer Autobahn und Schnellstraße. Ja, die Situation war so, dass jetzt die Hanna und die Penina einmal im Jahr nach Silo heraufzogen. Dort stand die Stiftshütte und dort hat man einmal im Jahr Opfer gebracht. Und die Hanna hat immer, haben wir gerade gelesen, von dem Elkana, ihr Mann, ein besonders großes Stück Opferfleisch bekommen. Das wurde dann dort geopfert. Aber es war ja kein Trost für die Hanna. Auch die Worte des Elkana zu Hanna, dass er sagte, du bist mir viel mehr wert als 10 Söhne, hat ihr ja nicht geholfen. Und wir fragen uns natürlich, Elkana, was war das für ein Ehemann? Warum hat er die Penina nicht entschieden zurückgewiesen in ihren Schikanen? Das blieb ihm ja nicht verborgen. Ist auch eine Frage an uns Ehemänner. Wie sind wir denn? Sind wir solidarisch zu unseren Frauen? Nehmen wir unseren Frauen in Schutz? Starke Ehemänner nehmen ihre Frauen, ihre Familie im Schutz und weisen den, der sie schikanieren will, zurecht. Das hat Elkana hier nicht getan. Und so leidet die Hanna Jahr für Jahr unter diesen Schikanen. Und auch die liebevolle Zuwendung des Elkana konnte nicht darüber hinwegtäuschen. Nicht? Und wir merken in diesen Versen, Hanna und die Tränen der Hanna. Ja, das hat ihn zwar gestört, den Elkana, und berührt, aber ich bin mal jetzt ganz böse. Er hatte hier seine Kinder durch die Penina. Er war fein raus. Aber die Hanna hat gelitten. Und wie soll das weitergehen? Doch die Geschichte geht weiter. Hanna ist nicht weggelaufen. Es nutzt auch nichts, wenn man Schwierigkeiten hat, den Kopf im Sand zu stecken und sagen, jetzt aber nicht, ignorieren. So wie unbezahlte Rechnungen einfach wegschmeißen, nutzt auch nichts. Dann kommt später das Inkasso, wird es noch ganz teuer. Wir müssen uns den Problemen stellen, den Herausforderungen stellen, mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe und durch Gebet dürfen wir das auch. Hanna hatte viele Tränen geweint. Sie war ganz unten. Was macht sie? Das lesen wir in Vers 9. Da lesen wir einen ganz entscheidenden Satz. Da stand Hanna auf. Aufstehen. Nicht liegen bleiben. Wenn du durch Krisen gehst, durch eine Niederlage, wenn dein Chef dir gekündigt hat, wenn du mal einen Rüffel bekommen hast, wenn du eine Enttäuschung hast, nicht liegen bleiben. Das müssen wir verpacken, verarbeiten, ja. Aber nicht liegen bleiben. Aufstehen. Der Wirklichkeit ins Gesicht sehen, sich der Wirklichkeit stellen und sagen, jawohl, das war eine Niederlage, aber ich bringe und mache alles zu einem Gebet vor dem Herrn. Das ist die richtige Adresse. Und das macht Hanna hier. Sie macht das einzig Richtige. Sie geht hier in Silo vor dem, in der Stiftshütte und betet. Und schüttet so Gott ihr Herz aus. Und sie betet leise, nur ihr Mund bewegt sich. Der Priester Eli, der an dem Türpfosten sitzt auf seinem Stuhl, diesen ganz bekannten Stuhl, das ist immer ein anderes Thema, beobachtet sie. Der Priester Eli ist überhaupt interessant, der beobachtet immer nur. Die Frage an uns Älteste und Verantwortliche der Gemeinde. Wie betrachten wir unsere Geschwister? Beobachten wir nur? Oder sehen wir auch an ihren Gesichtern, wie es unseren Geschwistern geht? Ein Bruder bei uns in der Gemeinde sagte immer, du Jürgen, ich sehe, wenn die Geschwister morgens kommen, an ihren Nasenspitzen an, wie es ihnen geht. Muss man von lernen, ja? Schaut euch die Geschwister bei dem Begrüßen gut an. Dann wissen wir, wie es ihnen geht. Und nicht nur beobachten, sondern auch helfen, ermutigen. Wie kann ich dir helfen? Ich kann dir doch bestimmt helfen. Wenn ich nur für dich beten, dann will ich das gerne tun. Also, die Wende kommt, indem Hanna aufsteht und vor dem Herrn ihr Anliegen ausbreitet. Und sie breitet ihr Anliegen aus und ihr Herz ist mit viel Tränen gefüllt. Und sie kann richtig abladen bei dem Herrn. Ihre Enttäuschung. Das, was sie durch Penina erfahren hat, diese Demütigung, das tut ja ganz weh. Das kann man nicht so einfach wegstecken. Tiefe Demütigung, wenn die nicht ausgesprochen werden und nicht, wie sagt man, darüber gesprochen wird, vergraben die sich ins Unterbewusstsein und kommen später zur Unzeit wieder hervor. Hanna macht das richtig. Sie ist mutig und sie betet. Und vor allen Dingen, was sie betet konkret. Ich sagte schon im Seniorenkreis, nicht, dass wir beten so all die Gebete, ne? Herr und all die Missionare und all die Evangelisten und all die sowieso. Nein, ganz konkret für den Bruder Michael Kotsch zum Beispiel, für den Bruder Alexander Bargen wollen wir beten. Ich möchte ganz gezielt für die Schwester sowieso beten, ganz gezielt. Sie gewissermaßen auf meinen geistlichen Händen vor dem Herrn tragen. Um Bitte um Heilung und Genesung und um sein Eingreifen. Konkret die Dinge nennen. Das bedeutet natürlich, dass wir uns Gedanken vorher machen. Vielleicht auch aufschreiben, den Namen. Meine Frau und ich, wenn wir morgens stille Zeit machen, dann beten wir für unsere alten Geschwister, unter anderem auch hier für Maria und für Anna und für den Herbert Kortmann. Die sind auf unseren Herzen eingebrannt, wenn man so will. Die sind gespeichert, um das in der Computersprache mal zu sagen. Nicht? Und es ist schön, da sind wir doch jeden Tag mit ihnen verbunden. Wir beten jeden Tag für die Gemeinde in Coesfeld, für alle Geschwister. Ist doch schön. Ich stehe dann immer vor unserem geistlichen Auge, nicht? Weil Jesus euch liebt und wir, meine Frau und ich, euch auch lieb haben. Ist doch schön, wir sind im Gebet miteinander verbunden. Und hier, die Hanna macht das auch. Sie betet konkret und sie betet mutig. Sie hätte auch beten können, Herr, und wenn es geht, dann schenke doch, dass ich irgendwann mal schwanger werde, mal ein Kind kriege, so ein bisschen so. Nee. Sie sagt, sie ist mutig, sagt, Herr, und schenke mir einen Sohn, damit ich diesen Sohn dir geben kann. Sie ist bereit, loszulassen. Wie viele Leute haben nur ein Kind gebeten, haben das Kind dann auch bekommen. Und da merkt man so, sie lassen das Kind nicht los, auch wenn das Kind älter ist, nicht? Und jetzt schon eigene Wege geht. Nein, sie klammern sich an das Kind. Nein, die Kinder muss man auch loslassen. Sie müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Auch ihre Enttäuschungen. Aber wir als Eltern, wir dürfen sie begleiten. Im Gebet begleiten. Dürfen die noch Ratschläge geben? Obwohl, wenn wir Älteren Ratschläge geben, dann sagen sie auch die Alten, ne? Ein bisschen verkalkt. Dann kommen sie erst später, wenn sie älter sind, dann sagen sie, naja, war gar nicht alles so. Doch nicht so alles so verkalkt, was die Alten gesagt haben. Aber das nur am Rande. Also, Hanna ist mutig und betet, Herr, schenke mir einen Sohn, damit ich diesen Sohn dir gebe, als ein Naziräer, als ein Gottgeweihter. Auch so kennen wir heute gar nicht mehr. Johannes, der Täufer, war auch ein Naziräer, ein Gottgeweihter. Oder Simson war auch ein Naziräer, ein Gottgeweihter. Das sind Menschen, die ganz speziell für Gott geweiht wurden, hier gerade im Alten Testament, und die auch dann, ihr Haar wurde nicht geschoren und sie lebten dann auch ganz zurückgezogen und nur für den Herrn. Die Hanna lehrt uns etwas. Mutiges Beten, konkretes Beten und sie bedient sich der Möglichkeiten, die der Herr hat. Dass man ein Bild mal zu deutlich wird, denkt ja immer an Bildern. Wenn du eingeladen bist zu einer großen Feier, ein tolles Buffet ist aufgebaut und der Gastgeber sagt dann so, jetzt Buffet ist eröffnet, haut man rein. Ja, dann geht man ja auch nicht hin und sagt, naja, ich nehme mir da so ein bisschen Brot und dann ein bisschen Butter drauf und dann setze ich mich still in die Ecke und trinke mein Mineralwasser. Nein, da gucke ich erst mal, was am Buffet ist, alle Herrlichkeiten, nicht? Da gucke ich mal, ach, da sind ja Leckereien drauf, die kriege ich ja sonst gar nicht, vielleicht einmal im Jahr, nicht? Und teure Sachen, nicht? Ach, was schön, nicht? Oh, dann lange ich doch zu, dann gehe ich nicht nur einmal, gehe ich zweimal, dreimal, nicht? Ach, und das genieße ich dann bei einem schönen Glas Wein, ja. Und so ist es auch geistlich. Der Werner Heukelbach, wie der alt war, hat er einmal einen Satz geprägt. Die Segnungen Gottes warten auf unser Nehmen. Das heißt, das Buffet ist bereit. Das geistliche Buffet ist bereit. Du bist eingeladen zu nehmen. Formulier doch deine Bitte. Und wir haben manche Bitten, nicht? Manche Bitte, Herr, schenke, dass ich mit meinem Geld rumkomme. Das ist eine ganz profane Bitte, ja. Wie viele Menschen kämpfen mit ihrer kleinen Rente, mit ihrem mageren Einkommen, mit hohen Mieten und wissen nicht, mit klarzukommen. Herr, schenke, dass ich damit klarkomme. Herr, du siehst meine Gesundheit, meinen Rücken, wie mir der wehtut. Herr, schenke doch da Gesundheit. Heile du mich. Oder mein Job verloren, Arbeitsplatz, Probleme. Überall begegnen uns doch Sorgen, Nöte. Oder in der Schule, beim Studium weiterzukommen. Eine Klausur vergeicht. Oder die Wahl des Ehepartners. Herr, schenke mir doch einen guten, einen gläubigen Ehepartner. Wo unsere Liebe stimmt und zueinander. Das ist doch ganz wichtig. Und nicht nur für einen Augenblick, für ein paar Jahre, sondern ein Leben lang. Also, wir haben sehr viel zu bitten. Und Hanna tut das. Sie ist unverschämt in ihrer Bitte. Herr, schenke mir einen Sohn. Und dann heißt es, Hanna ging ihres Weges und aß und sah nicht mehr traurig aus. Ihr Lieben, das ist die erste Rate Glück. Nach dem erhörlichen Gebet. Nicht mehr traurig aus. Ich habe meine Last ja abgegeben an jemanden, der sagt, ich bin besorgt um euch. Alle eure Sorgen werft auf ihn, den Sohn Gottes vom Neuen Testament her gesehen. Er ist besorgt um dich und um dich und um dich. Das können wir davon lernen. Hanna ging ihres Weges und sah nicht mehr traurig aus. Ja, und jetzt ist alles vorbei. Nein, einige Verse weiter heißt es, und der Herr gedachte an Hanna, und Hanna ward schwanger. Ah, ist das nicht, müssen uns mal die Verse mal so auf den Mund zergehen lassen. Der Herr gedachte an Hanna. Nee, wir sind nicht untergeordnet oder unwichtig. Nein. Dem Herrn ist das Gebet seiner Frommen kostbar, ja. Du bist kostbar erkauft. Denk mal an den ersten Petrusbrief. Durch das Blut des Christus teuer erkauft. Ja, die an Jesus glauben, sind seine Geliebten. Die einmal bei ihm sein werden, müssen uns auch unserer Stellung bewusst werden. Auch wenn wir hier auf dieser Welt Niederlagen und Krisen durchleben. Aber Gott hat uns berufen mit göttlichem Ruf. Kinder Gottes, Erben Gottes, Miterben Jesu Christi. Wunderbar. Hanna sah nicht mehr traurig aus. Hanna hat jetzt den versprochenen Sohn bekommen. Samuel heißt er. Samuel später der Beter, der Richter, der Prophet, der Wegbereiter. Samuel. Und was macht sie jetzt? Na ja, gut, sie hatte ja in Silo dem Herrn den Sohn versprochen. Das kann sie auch von zu Hause aus machen. Später mal, nicht? Er muss erst eine Ausbildung, vernünftige Schule, dann Ausbildung, dann muss er eine nette Frau heiraten, nicht? Und gute Familie vor allen Dingen. Und dann irgendwann mal später mal sehen. Nein, Hanna steht zu ihrem Gelübde, zu ihrem Eid, zu ihrem Versprechen. Sie hat Gott etwas versprochen. Wenn du mir einen Sohn gibst, dann gebe ich ihn dir. Und als er entwöhnt ist, nimmt sie ihren Sohn und bringt ihn nach Silo zu dem Priester Eli, zur Stiftshütte und sagt ihm, hier ist mein Sohn, dem ich dem Herrn versprochen habe. Er ist noch jung und der Priester Eli kann ihn jetzt erziehen. Und der Herr gebraucht ihn als großes Werkzeug für seine Gnade. Ihr Lieben, das ist eine ganz wunderbare Geschichte. wie uns hier mitgeteilt wird. So führt Gott auch einen Menschen, der ganz unten war, der unbedeutend war, führt er in seiner Gnade zu einer großen, heute auch zu einem geistlichen Vorbild für uns. Das können wir von der Hanna lernen und das können wir von der Maria lernen, diesen Lobpreis, der dann auch hier die Hanna anstimmt. Diesen Lobpreis wollen wir einmal einige Verse daraus lesen. Mein Herz frohlockt in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Ach, ist das befreiend. Ihr Herz sprudelt über. Ihr ist bewusst, was der Herr hier gewirkt hat. Und die Frage an uns, ist dir das auch bewusst, was der Herr in deinem Leben gewirkt hat und noch wirken wird? Und dass wir das dann nicht so selbst in die Tasche stecken und sagen, naja, ich bin ja auch ein prima Kerl, ne? Oh, ich habe schon was am Kasten. Ne? Nein, von Hanna und von der Maria können wir die Demut lernen. Sie geben Gott die Ehre. Ich weiß, ich tauge nichts, ich bin wirklich ein Unbedeutender. Aber dem Herrn gebe ich die Ehre. Nicht? Mein Herz frohlockt in dem Herrn. Ich bin in dem Herrn verwurzelt und darin, in dem Herrn, darin kann mein Herz frohlocken, glücklich sein. Denn Großes hat er getan, sagt Maria. Und Hanna sagt, mein Horn ist erhöht mit dem Herrn. Das heißt, das Horn war das Zeichen der Kraft und der Macht. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn, mein Mund ist weit aufgetan gegen meine Feinde. Und das war jetzt hier die Penina und alle, die die Nase gerümpft haben und sagen, aus der Hanna, da wird nie was. Kennen wir auch solche Sprüche in der Nachbarschaft? Aus der, der wird nie was. Nicht? Guckst dir mal an, wie sie rumläuft. Nicht? Oder er, nicht? Schon wieder die Schule geschmissen. Aus dem wird nie was. Warten wir es ab. Gezählt wird am Ende, nicht? Nicht am Anfang. Ferner sagt die Hanna, keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner und kein Fels ist wie unser Gott. Der Bogen der Helden ist zerbrochen und die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Nochmal, der Bogen der Helden ist zerbrochen. Das heißt, die stark waren, die angeblich das Sagen haben, die sind zerbrochen. Und die, die in den Augen der Welt nichts gelten, von denen sagt Hanna hier ganz klar, Moment, und die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Sie war eine Stürzende, sie war auch eine bestürzte Frau, eine traurige Frau. Deshalb ist jetzt ihr Herz voller Freude über das, was Gott an ihr Leben getan hat. Voller Freude und Dankbarkeit. Vers 6. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol, also im Totenreich, hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und er macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor. Aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihm unter den Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn der Herr erhöht, denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde und er hat sie auf den Erdkreis gestellt. Die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in der Finsternis, denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Auch ganz wichtig, diese Belehrung. Niemand ist durch eigene Kraft stark, sondern nur durch das, was Gott ihm schenkt. Ja, damit endet der Lobpreis der Hanna und wir kommen zu der Maria und sie verwendet ähnliche Worte, ähnliche demutsvolle Worte. Meist ist die Maria so, in unseren Verkündigungen kommt sie meistens zu kurz. Irgendwie scheut man so das Thema Maria und weil es in der katholischen Kirche eben sehr stark betont wird, aber oft zu Unrecht. Maria ist uns in vielen Dingen ein Vorbild in ihrer Demut, in ihrer Hingabe und ihrem Vertrauen, in ihrer Bescheidenheit und auch in ihrer Mitteilsamkeit. Ja, sie sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Würden wir das auch so sagen? In schwierigen Zeiten? Mir geschehe nach deinem Wort? Würden wir lieber sagen, Herr, dir geschehe nach meinem Wort, nicht? Ich habe ja meine Wünsche, nicht? Nein, sie, ihre Wünsche unterordnet sie unter dem Willen Gottes. Ich komme zum Schluss. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir lernen aus dieser Geschichte, alles, was wir erleben, ist ein Moment. Wir haben die Gegenwart und wissen um die Vergangenheit. Aber die Zukunft, die ist uns verhüllt. Aber bei Gott ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gleichermaßen gegenwärtig. Das ist der Unterschied. Er sieht dich. An einer Stelle im Alten Testament heißt es, er ist der Gott, der mich sieht. Wir sind ihm nicht verborgen. Drei Dinge können wir festhalten. Und damit möchte ich schließen und möchte euch bitten, diese Dinge mitzunehmen. Das erste ist, sei mutig und anhaltend und glaubensvoll im Gebet. Gib nicht auf. Wir dürfen am Ende sagen, wie es im Vaterunser heißt, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Aber wir dürfen beten. Und denkt an das Buffet, es ist alles bereit. Alle Segnungen sind vorhanden. Wir dürfen zugreifen, wir sind eingeladen. Das Buffet ist eröffnet. Das zweite, der treue Herr gibt alles zu seiner Ehre. Er tut es nicht zu deiner Ehre. Ja, er hilft dir, klar. Aber er tut es letztlich zu seiner Ehre. Es geht immer um die Ehre Gottes. Könnte man sagen, warum ist Gott so egoistisch? Er ist der Herr der Welt. Er ist der, der ein unzugängliches Licht wohnt. Er ist der, der unfassbar ist. Der Gottesgedanke sprengt alle irdischen, menschlichen Gedanken. Wir können uns Gott nicht vorstellen. Er ist gewaltig. Aber er offenbart sich uns in seinem Sohn. Und in seinem Sohn, Jesus, wird er für uns greifbar, anfassbar, erlebbar. Ist die Ebene, auf der wir Gott begegnen können in Jesus. Also, Gott hat einen weiten Blick auch für dich, auch für dein Leben. Nimm das so mit. Auch wenn du manchmal das Gefühl hast, ich falle durch alle Netze. Nein, der Herr hält dich fest. Das dritte ist, nachdem du den Segen empfangen hast und der Herr dir Hilfe geworden ist, vergiss das Danken nicht. Ihm persönlich, aber lass auch andere teilhaben an dem Dank. Du, der Herr hat mein Gebet erhört. Der Herr hat da und dort mein Gebet erhört. Ist doch schön. Es ist für andere auch ermutigend. Und manchmal hört sich eine Gebetserhörung so ein bisschen komisch an. Ja, es verläuft nicht immer alles so, wie wir uns das denken. Gott kann auf krumme Linien gerade schreiben. Ja. Aber lass andere teilhaben. Es ist eine Ermutigung. Für mich war es auch immer eine Ermutigung, zu hören, wie der Herr anderen Menschen geholfen hat. Und damit will ich schließen. Das Leben der Hanna. Nicht aufgeben, sondern mutig unsere Bitten vor dem Herrn nennen, konkret nennen, gezielt nennen, nicht aufgeben, nicht weglaufen, nicht die Klamotten hinschmeißen, sondern ausharren mit Geduld und voller Glauben. Amen.